Willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Pubertätsstörungen von Annette Richter-Unruh. Einleitung.
In der Pubertät kommt es mit der sexuellen Reifung zur Ausbildung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Während die Reihenfolge des Auftretens der einzelnen Pubertätszeichen recht konstant ist, sind der Zeitpunkt des Pubertätsbeginns und der Pubertätsablauf sehr variabel. Eine vorzeitige Pubertätsentwicklung oder Pubertas praecox liegt vor, wenn erste Pubertätszeichen außerhalb der Streubreite der normalen Pubertätsentwicklung definiert als -2,5 Standardabweichungen vom Mittelwert liegen. Dies entspricht einem chronologischen Alter von unter 8 Jahren bei Mädchen und 9 Jahren bei Jungen. Analog spricht man von einer verspäteten Pubertätsentwicklung oder Pubertas tarda, wenn in einem Alter von 2,5 Standardabweichungen über dem durchschnittlichen Pubertätsbeginn keinerlei Pubertätszeichen aufgetreten sind. Eine weiterführende Diagnostik sollte also bei ausbleibender Reifeentwicklung in einem Alter von etwa 13,5 Jahren bei Mädchen und 14,5 Jahren bei Jungen in die Wege geleitet werden. Hat die Pubertätsentwicklung einmal begonnen, schreitet sie kontinuierlich voran und ist im Mittel 3,5 Jahre nach Beginn abgeschlossen. Das frühzeitige Erkennen und die Behandlung von Störungen in der Pubertätsentwicklung sind ein Anliegen in der pädiatrischen Endokrinologie. Der Zeitpunkt des Pubertätsbeginns ist von genetischen Faktoren abhängig, wird aber auch von einer Reihe anderer Einflüsse modifiziert. So spielt insbesondere das Körpergewicht eine Rolle bei der biologischen Reifung. Die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse ist bei Geburt voll funktionsfähig. Tatsächlich findet sich postnatal bei Jungen bis zum 6. Lebensmonat und bei Mädchen in manchen Fällen bis zum 2. Lebensjahr eine physiologische GnRH-Ausschüttung. Aus diesem Grund kann der LHRH-Test in dieser Zeit nicht für eine Diagnostik verwendet werden. In der Kindheit wird der Gonadotropin-Releasing-Hormon-Pulsgenerator im Hypothalamus gehemmt. Nach Aufhebung hemmender zentraler Einflüsse zu Beginn der Pubertätsentwicklung kann GnRH gleichbedeutend mit dem Luteinizing Hormone Releasing Hormone an der Hypophyse wirken und die Freisetzung der Gonadotropine bewirken. Diese binden an den gonadalen LH- und FSH-Rezeptoren für die Biosynthese der Sexualsteroide. Es besteht ein Feedback der Gonaden an Hypophyse und Hypothalamus über Inhibin B und Testosteron bzw. Östrogene. Unter dem Einfluss der Sexualhormone bilden sich die sekundären Geschlechtsmerkmale aus. Dies ist nicht vom Lebensalter abhängig. Die Symptome einer isosexuellen Pubertas praecox stimmen mit den Symptomen einer zeitgerechten Pubertätsentwicklung überein. Dies muss jedoch nicht für die zeitliche Dynamik gelten. So kann eine vorzeitige Pubertätsentwicklung beschleunigt sein. Es kommt zu einem Wachstumsschub und einer beschleunigten Knochenreifung mit einer Skelettalter-Akzeleration. Die Talgproduktion der Haut, die Behaarung und die Schweißbildung ändern sich. Außerdem finden sich die psychischen Veränderungen der Pubertät wie Stimmungslabilität und vermehrte Aggressionen.
Pubertätsstadien.
Zur Dokumentation werden in der Regel die Pubertätsstadien nach Tanner verwendet. Hier fließen die Parameter Entwicklung der weiblichen Brust- und Pubisbehaarung mit ein. Die Penisentwicklung kann nur grob den entsprechenden Tanner-Stadien zugeordnet werden und lässt sich objektiv nicht gut darstellen. Die Penislänge sollte in nicht erigiertem und gestrecktem Zustand von der Peniswurzel bis zur Eichelspitze gemessen werden. Zur Messung können Finger, Spatel oder auch eine Lührspritze verwendet werden. Das Messinstrument wird entlang des Penis schmerzfrei bis auf die Symphyse gedrückt und an der Penisspitze mit zum Beispiel einem Finger markiert. Die Länge wird mit einem Lineal gemessen. Perzentilenkurven für Penislängen sind verfügbar. Die Hodenvergrößerung ist beim gesunden Jungen das erste Zeichen der Pubertätsentwicklung. Zur Bestimmung des Hodenvolumens kann die Sonographie oder ein Orchidometer verwendet werden.
Orchidometer.
Dieses wurde 1966 vom Endokrinologen Andrea Prader an der Universität Zürich eingeführt. Es besteht aus einer Kette mit 12 nummerierten Perlen aus Holz oder Kunststoff mit verschiedenen Volumina aufsteigend von 1 bis 25 Milliliter. Die Hodengröße wird palpiert und durch Vergleich mit dem Orchidometer in der anderen Hand das Volumen festgelegt. Volumina unter 1 Milliliter können nicht exakt erfasst werden. Hodenvolumen ab 4 Milliliter gelten als pubertär. Eine Hodenlänge im längsten Durchmesser ab 2,5 wird als pubertär bezeichnet. Ein steigendes Hodenvolumen dokumentiert eine Fortentwicklung der Pubertät. Ab einem Hodenvolumen von 12 Milliliter wird von einem adulten Status gesprochen.
Merke: Die Eichel und nicht nur die Vorhaut sollte zwischen Daumen und Zeigefinger gefasst werden. Die Bestimmung der Hodengröße mit dem Orchidometer sollte palpatorisch und nicht optisch bestimmt werden. Kave: Im präpubertären Alter sind die Orchidometermessungen ungenau, da der im Verhältnis zum Hoden größere Nebenhoden zu fälschlich großen Volumina führen kann. Hodensonographie:
Mit Einführung hochauflösender Ultraschallgeräte lassen sich die intraskrotalen Hodenstrukturen immer exakter darstellen. Dabei werden aktuell 8 bis 15 MHz Linearschallköpfe verwendet. Auf eine gut temperierte Raumtemperatur, Verwendung angewärmten Ultraschallgels und eine leichte Hochlagerung ist zu achten, da bei ausgeprägtem Cremaster-Reflex der Hoden in den Leistenkanal pendelt. Dies Phänomen ist vom Vorliegen eines Gleithodens zu unterscheiden. Die Hodenlänge lässt sich zuverlässig messen. Das Hodenvolumen wird nach der Ellipsoidformel errechnet. Ab einem Hodenvolumen von 4 ml korrelieren Orchidometermessungen gut mit der Ultraschalluntersuchung der Hoden. Ein Größenunterschied zwischen rechten und linken Hoden findet sich nicht.
Kave: Vor der Pubertät sind die sonografischen Höhen- und Breitenmessungen des Hodens ungenau, sodass die Berechnung erst ab einem pubertären Hodenvolumen angewendet werden sollte. Normvarianten der Pubertätsentwicklung ohne Krankheitswert:
Bei Kindern kann es zum isolierten Auftreten einzelner Pubertätsmerkmale kommen, die aber nur eine Variante der normalen Pubertätsentwicklung ohne jeden Krankheitswert darstellen.
Merke: Die Diagnose einer prämaturen Teilentwicklung ist in jedem Fall eine Ausschlussdiagnose, die auch bei punktuell präpubertären Untersuchungsergebnissen endgültig erst aus dem Verlauf heraus bestätigt werden kann. Prämature Telarche:
Das Auftreten einer Brustdrüsenschwellung ohne andere Pubertätszeichen bei Mädchen, häufig in den ersten 2 Lebensjahren, ist in der Regel ein harmloser Befund, der sich meist nach wenigen Monaten wieder zurückbildet. Da eine zentrale Pubertas praecox in diesen Altern extrem selten vorkommt, kann der Verlauf zunächst beobachtet werden. Bei Fortschreiten oder Auftreten zusätzlicher Pubertätsanzeichen ist eine weitere Diagnostik notwendig.
Prämature Adrenarche:
Das Auftreten von Pubisbehaarung vor dem 8. Geburtstag bei Mädchen und vor dem 9. Geburtstag bei Jungen ohne andere Pubertätszeichen wird als prämature Pubarche bezeichnet. Sie folgt der prämaturen Adrenarche. In dieser Phase werden noch keine körperlichen Veränderungen wahrgenommen. Laborchemisch kommt es zu einer vorzeitigen Sekretion der adrenalen Androgene und damit zu einer vermehrten Ausscheidung der 17-Ketosteroide im Urin. Im LHRH-Test findet sich kein pubertärer Anstieg von Gonadotropinen. Im ACTH-Test zeigt sich nur ein geringer Anstieg der adrenalen Androgene und insbesondere des 17-Hydroxyprogesterons. Häufig lässt sich eine deutliche Skelettalterakzeleration nachweisen, die sich im Verlauf konstant verhält.
Prämature Menarche:
Vaginale Blutungen im Kindesalter sind selten. Immer müssen lokale Ursachen wie Fremdkörper oder Tumore ausgeschlossen werden. Auf Verletzungen, die durch einen Missbrauch entstanden sein können, muss besonders geachtet werden. Eine häufige Ursache sind zugrunde gegangene Ovarialzysten. Laborchemisch lässt sich bei zeitnaher Bestimmung der endokrinologischen Basalwerte ein pubertärer Östradiolspiegel bei supprimierten niedrigen Werten für LH und FSH nachweisen. Bei rezidivierenden Ovarialzysten sollte an das Vorliegen eines McCune-Albright-Syndroms gedacht werden. Nur in Ausnahmefällen kann bei einer zunehmenden Akzeleration des Skelettalters der Versuch einer medikamentösen Therapie mit einem Aromatasehemmer in Betracht gezogen werden.
Pubertätsgynäkomastie:
2/3 aller männlichen Jugendlichen entwickeln im Verlauf der Pubertät eine mehr oder weniger ausgeprägte Entwicklung der Brustdrüsenkörper. Diese bildet sich meistens zum Ende der Pubertätsentwicklung zurück. Sie kann aber auch persistieren. Wenn der Brustdrüsenkörper sehr ausgeprägt ist und für den Jugendlichen eine psychische Belastung darstellt, besteht die Möglichkeit einer operativen Entfernung zum Ende der Pubertätsentwicklung. Ein ausgeprägtes Übergewicht kann jedoch eine Kontraindikation darstellen. Jungen mit Klinefelter-Syndrom entwickeln überproportional häufig Brustdrüsenschwellungen. Hier ist aufgrund des 20-fach erhöhten Risikos für ein Mammakarzinom eine frühzeitige operative Entfernung des Drüsenkörpers anzustreben. Bei einer isolierten Brustentwicklung bei Jungen ohne weitere Pubertätsanzeichen ist ein östrogenproduzierender Tumor auszuschließen. Bei übergewichtigen Jungen kann das Vorliegen einer erhöhten Aromataseaktivität die Ursache darstellen.
Frühnormale Pubertätsentwicklung und Pubertas praecox. Definition:
Eine vorzeitige Pubertätsentwicklung oder Pubertas praecox liegt vor, wenn erste Pubertätszeichen außerhalb der Streubreite der normalen Pubertätsentwicklung, definiert als -2,5 Standardabweichungen vom Mittelwert, liegen. Dies entspricht einem chronologischen Alter von unter 8 Jahren bei Mädchen und 9 Jahren bei Jungen. Der Übergang einer frühnormalen Pubertätsentwicklung zur zentralen Pubertas praecox sind fließend. Insbesondere in Familien mit frühem Menarchealter der Mutter besteht häufig kein Handlungsbedarf, wenn aufgrund der Beschleunigung des Wachstums von einer normalen Endlänge auszugehen ist und die Kinder psychosozial gut integriert sind.
Merke: Bei jedem perzentilen schneidenden Wachstum muss an eine Pubertas praecox gedacht werden.
Unter dem Einfluss von Sexualhormonen bilden sich die sekundären Geschlechtsmerkmale heraus, unabhängig von chronologischem Alter und der Herkunft der Östrogene, Androgene. Eine isosexuelle Pubertas praecox gleicht dem Ablauf einer zeitgerechten Pubertätsentwicklung, allerdings mit anderer zeitlicher Dynamik. In der Regel verläuft eine vorzeitige Pubertätsentwicklung beschleunigt. Es kommt zu einem Wachstumsschub, einer beschleunigten Knochenreifung mit einer Skelettalterakzeleration, Änderung der Talgproduktion der Haut, der Behaarung und der Schweißbildung, sowie des Verhaltens, zum Beispiel Stimmungslabilität oder vermehrten Aggressionen. Man unterscheidet zwei Formen der Pubertas praecox. Zentrale, gonadotropin-abhängige Pubertas praecox. Vorzeitige Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Periphere, gonadotropin-unabhängige Pubertas praecox. Oder auch Pseudopubertas praecox. Sexualsteroidproduktion ohne zentrale Stimulation.
Merke: Mädchen entwickeln 5 bis 20 Mal häufiger eine zentrale Pubertas praecox als Jungen. Epidemiologie:
Die zentrale Pubertas praecox kommt bei Mädchen 5 bis 20 Mal häufiger vor als bei Jungen. Die geschätzte Inzidenz liegt bei 1 zu 5000 bis 1 zu 10.000. Es besteht eine Prädisposition für die Entwicklung einer zentralen Pubertas praecox bei Patienten mit Meningomyelozele, mit Hydrocephalus, mit Neurofibromatose Typ 1, mit neonataler Enzephalopathie und nach niedrig dosierter ZNS-Bestrahlung. Kinder mit syndromalen Erkrankungen können ebenfalls überproportional häufig eine zentrale Pubertät entwickeln. Ferner tritt eine zentrale Pubertät gehäuft bei adoptierten Mädchen aus Entwicklungsländern auf.
Diagnostik: Merke: Das Auftreten sekundärer Geschlechtsmerkmale vor dem 8. Geburtstag bei Mädchen und vor dem 9. Geburtstag bei Jungen bedarf immer einer diagnostischen Abklärung. Anamnese und klinisches Bild.
Wichtige Punkte bei der Erfassung der Anamnese: Alter bei Beginn der Pubertätsentwicklung, Geschwindigkeit des Fortschritts der Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale, zusätzliche Zeichen einer Pubertätsentwicklung wie Pickel, fettige Haut und Haare, vaginaler Flor, Menarche, Wesensveränderung. Wachstumskurve: Familienanamnese hinsichtlich früher Pubertät und auffällig kleiner Männer. Bedeutung kommt weiterhin dem Vorliegen früherer oder aktueller Erkrankungen zu, insbesondere Erkrankungen, die das zentrale Nervensystem betreffen. Bei der körperlichen Untersuchung mit Bestimmung der Körperhöhe und des Körpergewichts ist auf die Pubertätsstadien nach Tanner zu achten. Präpubertäre Hoden bei ansonsten pubertärem Genitale sprechen für eine periphere Pubertas praecox. Analog bei den Mädchen eine pubertäre körperliche Entwicklung bei sonografisch präpubertär darstellbarem Ovarien. Café-au-lait-Flecke können einen Hinweis auf ein McCune-Albright-Syndrom oder eine Neurofibromatose Recklinghausen geben.
Endokrine Diagnostik:
Zunächst sollte eine Bestimmung der basalen Hormonwerte erfolgen. LH, FSH, Östradiol, Testosteron, DHEAS, 17-OH Progesteron. Bei der zentralen Pubertas praecox finden sich pubertäre Werte von LH, FSH sowie Testosteron bei den Jungen und Östradiol bei den Mädchen. Bei einer LH-unabhängigen Pubertas praecox misst man niedrige bis supprimierte Spiegel von LH und FSH bei pubertären Konzentrationen der Sexualsteroide. Nach der Ursache der Herkunft der Geschlechtshormone muss gesucht werden. Die Sexualsteroide unterliegen einem physiologischen, zirkadianen Rhythmus. Deshalb sollten die Bestimmungen am frühen Vormittag erfolgen.
Merke, auch bei punktuell präpubertären Werten kann eine Pubertas praecox vorliegen. Deshalb ist bei entsprechender Klinik immer eine weiterführende Diagnostik angezeigt.
Der LHRH-Stimulationstest lässt sich einfach und ambulant durchführen. Mit Nebenwirkungen ist nicht zu rechnen. Nach Legen eines intravenösen Zugangs erfolgen eine Blutentnahme zur Bestimmung der Basalwerte von LH und FSH. Die Injektion von 25 bis 60 Mikrogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche LHRH und eine zweite Blutentnahme nach 30 Minuten zur Bestimmung der stimulierten Werte für LH und FSH. Zur Interpretation müssen die altersspezifischen Normwerte berücksichtigt werden. Als weiteres Kriterium zur Beurteilung des Tests sollte der stimulierte LH-FSH-Quotient herangezogen werden. Bei einer Pubertas praecox liegt dieser größer als 1. Die LH-unabhängige Pubertas praecox zeichnet sich durch einen ausbleibenden bzw. einen nur sehr geringen LH-Anstieg aus.
Molekulargenetische Untersuchungen.
Bei entsprechender Klinik können Genanalysen helfen, die Ursache der Pubertas praecox zu klären. Die Diagnose eines McCune-Albright-Syndroms ist in der Regel klinisch zu stellen. Die molekulargenetische Untersuchung des G-Proteins GS-Alpha aus betroffenen Geweben kann die Diagnose bestätigen. Ein fehlender Mutationsnachweis schließt die Diagnose nicht aus. Bei jungen Kindern und beim Auftreten von rezidivierenden Ovarialzysten kann die Diagnostik im Einzelfall hilfreich sein. Bei einer LH-unabhängigen Pubertätsentwicklung mit ansonsten unerklärten erhöhten Testosteronspiegeln beim Jungen ist eine molekulargenetische Analyse des Exon 11 des LH-Rezeptorgens angezeigt, insbesondere wenn weitere familiäre Fälle bekannt sind. Die Testotoxikose oder Familial Male Limited Precocious Puberty wird autosomal dominant vererbt. Bei fehlendem Mutationsnachweis im Blut muss an das Vorhandensein kleiner Leydigzell-Adenome oder an eine Leydigzell-Hyperplasie gedacht werden. Aus DNA, die aus Tumorgewebe oder Knötchen isoliert wird, lassen sich somatische aktivierende Mutationen im LH-Rezeptor-Gen nachweisen. Bei familiärem Auftreten einer zentralen Pubertas praecox sind Mutationen im MKRN3-Gen bekannt.
Bildgebende Verfahren.
Zum Ausschluss einer vermehrten Östrogenproduktion ist die Sonographie des inneren Genitales, insbesondere der Uterusgröße und Form, sowie des Endometriumbandes besser geeignet als die Östradiolbestimmung im Plasma. Die Bestimmung des Knochenalters erfolgt anhand einer Röntgenaufnahme der linken Hand inklusive des distalen Drittels des Unterarms, üblicherweise nach der Methode von Greulich und Peil. Bei jeder zentralen Pubertas praecox sollte eine Magnetresonanztomographie des Gehirns zum Ausschluss einer ZNS-Läsion oder eines Tumors durchgeführt werden. Hierfür ist auf hochauflösende Geräte und eine enge Schichtung der Hypothalamus-Hypophysen-Region zu achten. Die häufigste ZNS-Fehlbildung, die zu einer Pubertas praecox führt, ist das hypothalamische Hamartom. Allerdings gibt es Autoren, die ab dem 6. Geburtstag die Durchführung eines MRTs des Schädels nicht für notwendig halten. Denn Hamartome führen danach nicht mehr zu einer Pubertas praecox und die Wahrscheinlichkeit einer monosymptomatischen vorzeitigen Pubertätsentwicklung als Ursache eines Tumors ist gering.
Merke: Jede zentral bedingte vorzeitige Pubertätsentwicklung bedarf einer bildgebenden Diagnostik des Gehirns mit besonderem Augenmerk auf die Hypothalamus-Hypophysen-Region. Therapie. Zentrale Pubertas praecox.
Das Ziel ist es, die vorzeitige Pubertätsentwicklung zu stoppen. Eine weitere Akzeleration der Skelettalterung zu verhindern, die Wachstumsphase zu verlängern und damit eine Endlänge im Zielgrößenbereich zu erreichen. Hierfür werden die LHRH-Rezeptoren durch langwirksame LHRH-Agonisten blockiert. Die LHRH-Agonisten führen zu einer Downregulation hypophysärer LHRH-Rezeptoren und zu einer anhaltenden Desensibilisierung der gonadotropen Hypophysenzellen.
Merke: Bevor die blockierende Wirkung auf die LHRH-Rezeptoren einsetzt, kommt es durch die initiale Stimulation kurzzeitig zu einer Beschleunigung der Pubertätsentwicklung. Eine konsequente und kontinuierliche Gabe der LHRH-Agonisten ist wichtig, um erneute Schübe in der Pubertät zu verhindern.
Triptorelin-Acetat-Depot und Leuprorelin-Acetat-Depot stehen in mikroverkapselter Form zur subkutanen Gabe zur Verfügung. Die Dosis beträgt 3,75 Milligramm alle 4 Wochen subkutan, wobei die ersten 3 Gaben im Abstand von 14 Tagen gegeben werden sollten. Bei Kindern unter 20 Kilogramm ist die Ampulle zu halbieren. Eine Behandlung mit Buserelin als Nasenspray ist aufgrund der regelmäßigen Gabe über den Tag verteilt sehr unpraktikabel. Der kurzzeitige Anstieg und nachfolgende Abfall von LH und Östradiol kann eine transiente Abbruchblutung bei einigen Mädchen hervorrufen und zu einer kurzzeitigen Verstärkung der Pubertätssymptomatik führen. Es wird zudem berichtet, dass initial Ovarialzysten auftreten können, die in seltenen Fällen zu einer Ovartorsion führen können. Wenn Vorgabe des LHRH-Agonisten keine Suppression der gonadotropen Achse erreicht wird, sollte das Dosisintervall auf 3-wöchentliche Injektionen verkürzt werden. Kontrollen sollten alle 3 bis 6 Monate erfolgen.
Merke: Bei einer sekundären Pubertas praecox muss die primäre Ursache mit behandelt werden.
Bei einem Knochenalter von etwa 12 bis 13 Jahren sinkt häufig die Wachstumsgeschwindigkeit deutlich ab, weil dem Körper Sexualsteroide zum weiteren Wachsen fehlen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte die Behandlung beendet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass nach einem Absetzen der Therapie kein Einfluss auf die Geschwindigkeit der Pubertätsentwicklung besteht. Die Behandlung ist gut evaluiert und birgt keine Risiken. Allerdings kann es in seltenen Fällen zu einer Abszessbildung im Bereich der Injektionsstelle kommen.
LH-unabhängige Pubertas praecox.
Bei der LH-unabhängigen Pubertas praecox muss, wenn möglich, die Ursache der Sexualhormonproduktion beseitigt werden oder, wenn dies nicht möglich ist, die Hormonproduktion oder Hormonwirkung unterbrochen werden.
McCune-Albright-Syndrom.
Neben der klassischen Trias beim McCune-Albright-Syndrom können weitere Endokrinopathien vorliegen, die dann je nach Krankheitsbild separat behandelt werden müssen. Bei Mädchen ist eine Hemmung der Aromatase, die Testosteron und Androstendion zu Östrogenen aromatisiert, das Mittel der Wahl. Die Jungen werden wie Patienten mit Testotoxikose behandelt.
Familial Male Limited Precocious Puberty Testotoxikose.
Es kommen 2 Therapieansätze in Frage. Eine Kombinationsbehandlung von Aromatasehemmer und kompetitivem Androgenrezeptorblocker oder Ketoconazol als Inhibitor der Testosteronbiosynthese.
Konstitutionelle Entwicklungsverzögerung und Pubertas tarda. Definition:
In der Pubertät kommt es mit der sexuellen Reifung zur Ausbildung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Während die Reihenfolge des Auftretens der einzelnen Pubertätszeichen recht konstant ist, sind der Zeitpunkt des Pubertätsbeginns und der Pubertätsablauf sehr variabel. Eine verspätete Pubertätsentwicklung oder Pubertas tarda liegt vor, wenn erste Pubertätszeichen außerhalb der Streubreite der normalen Pubertätsentwicklung definiert als 2,5 Standardabweichungen vom Mittelwert liegen. Eine weiterführende Diagnostik sollte somit bei einer ausbleibenden Reifeentwicklung in einem Alter von etwa 13,5 Jahren bei Mädchen und 14,5 Jahren bei Jungen in die Wege geleitet werden. Hat die Pubertätsentwicklung einmal begonnen, schreitet sie kontinuierlich voran und ist im Mittel 3,5 Jahre nach Beginn abgeschlossen.
Merke: Eine weiterführende Diagnostik ist bei ausbleibender Pubertätsentwicklung in einem Alter von etwa 13,5 Jahren bei Mädchen und 14,5 Jahren bei Jungen notwendig.
Ein normaler Pubertätsverlauf setzt die zeitgerechte Aktivierung des hypothalamischen GnRH-Pulsgenerators voraus. Diese führt zu einer pulsatilen Ausschüttung von LH und FSH durch die Hypophyse. Treffen diese auf intakte Gonaden, wird über die Bindung an den Gonadotropin-Rezeptoren die Steroidbiosynthese in Gang gesetzt und es kommt zur Produktion der Sexualsteroide Testosteron und Östradiol. Störungen dieses Systems können auf verschiedenen Ebenen liegen. Hypogonadotroper Hypogonadismus. Zentral bedingte Pubertas tarda, bedingt durch Störungen auf hypothalamisch-hypophysärer Ebene. Hypergonadotroper Hypogonadismus. Primäre Pubertas tarda, verursacht durch nicht intakte Gonaden.
Merke: Jedem Stehenbleiben der Pubertätsentwicklung von mehr als 1,5 Jahren muss nachgegangen werden.
Die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung stellt eine Normvariante dar. Es finden sich folgende Merkmale: Perzentilen paralleles Wachstum, allerdings häufig auf einer Perzentile unterhalb der errechneten Zielgröße. Ein retardiertes Knochenalter und regelrechte endokrinologische Basalwerte. Lediglich der Pubertätsbeginn und die Meilensteine der Pubertätsentwicklung sind auf ein höheres chronologisches Alter verschoben. In der Regel liegt eine familiäre Neigung zu einem späten Pubertätsbeginn vor.
Merke: Die häufigste Ursache für eine verspätete Pubertätsentwicklung ist die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung. Diagnostik: Anamnese und klinisches Bild.
Anamnestische Angaben können auf eine Normvariante oder auf bestimmte Erkrankungen hinweisen. Bei der konstitutionellen Entwicklungsverzögerung finden sich in der Regel Angehörige, die ebenfalls spät in die Pubertät gekommen sind. Eine Beckenendlage oder eine traumatische Geburt kann einen Hinweis auf eine hypothalamo-hypophysäre Schädigung geben, ein Hodenhochstand oder vorangegangene Therapien auf eine Gonadenschädigung. Ein vermindertes Riechvermögen lässt an ein Kallmann-Syndrom denken.
Merke, eine verzögerte Pubertätsentwicklung geht häufig auch mit einer Wachstumsstörung einher.
Die Jungen weisen mit 14 Jahren noch ein präpubertäres Genitale mit Hodenvolumina unter 4 Milliliter auf. Bei den Mädchen liegt nach dem 13. Geburtstag noch ein Bruststadium 1 nach Tanner vor. Eine isoliert vorhandene beginnende Schambehaarung ist meist adrenalen Ursprungs und kann nicht als erstes Zeichen einer einsetzenden Pubertätsentwicklung gedeutet werden. Das Knochenalter ist verzögert, häufig weisen die Kinder einen Kleinwuchs auf, da die gleichaltrigen Jugendlichen bereits schon mitten in ihrem pubertären Wachstumssport sind. Grunderkrankungen aller Art müssen ausgeschlossen werden.
Praxistipp: Eine Hypo- oder sogar Anosmie wird häufig von den Betroffenen nicht angegeben. Bei Verdacht auf ein Kallmann-Syndrom sollte eine HNO-ärztliche Untersuchung erfolgen. Laborchemische Diagnostik.
Zur Routineuntersuchung gehört der Ausschluss von chronischen Grunderkrankungen. Somit sollte die Diagnostik neben einem Blutbild, BSG, GOT, GPT, Gamma-GT, AP, Kreatinin, Gesamteiweiß, IgA, Zöliakie, Laborparameter etc. auch einen Urinstatus einschließen.
Merke, das Vorliegen oligosymptomatischer chronischer Grunderkrankungen oder anderer Hormonstörungen, zum Beispiel einer Hypothyreose, kann zu einer körperlichen Entwicklungsverzögerung führen.
Durch eine Bestimmung der basalen Hormonwerte kann zwischen Normvariante bzw. zentraler Störung oder Gonadenschädigung unterschieden werden. Bei Nachweis eines hypergonadotropen Hypogonadismus sollten chromosomale Anomalien durch Bestimmung des Karyotyps ausgeschlossen werden.
Merke: Bei Vorliegen eines hypergonadotropen Hypogonadismus ist eine Chromosomenanalyse obligat.
Auf den klassischen LHRH-Test kann verzichtet werden, da der einmalige LHRH-Stimulus auf die unvorbereitete Hypophyse nicht unbedingt schon zu einer Ausschüttung der Gonadotropine führen muss. Stattdessen sollte ein LHRH-Agonistentest durchgeführt werden. Ein LHRH-Agonist stimuliert die hypophysäre LH-Sekretion maximal und prolongiert. Nach einer Blutentnahme zur Bestimmung des Nullwertes von LH, FSH und Testosteron, Östradiol, wird ein kurzwirksamer LHRH-Agonist in einer Dosis von 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht alternativ einer festen Dosis von 100 Mikrogramm subkutan gespritzt. Bei Vorliegen einer konstitutionellen Entwicklungsverzögerung kommt es nach 4 Stunden zu einem LH-Anstieg von größer als 4 Units pro Liter und in der Regel einem Anstieg der Sexualsteroide in den pubertären Bereich nach 24 Stunden.
Kave. Bei einem adäquaten Anstieg der Gonadotropine nach Gabe von Buserelin kann eine hypophysäre Schädigung ausgeschlossen werden, allerdings nicht eine hypothalamische Störung.
Inhibin B wird durch die Sertoli-Zellen gebildet. Basale Inhibin-B-Spiegel korrelieren mit dem Grad der Sertoli-Zellproliferation und mit der Spermatogenese. Inhibin-B steigt kurz nach der Geburt zeitgleich mit dem Anstieg der Gonadotropine während der Minipubertät an. Der Gipfel der Minipubertät liegt zwischen dem 2. und 4. Lebensmonat. Nach einem Abfall während der Kleinkindzeit und Vorpubertät steigt der Inhibin-B-Spiegel im Serum während der Pubertät erneut an. Somit spricht ein normaler Inhibin-B-Spiegel in der Diagnostik der Pubertas tarda für eine konstitutionelle Entwicklungsverzögerung und nicht für einen hypogonadotropen Hypogonadismus.
Molekulargenetische Untersuchungen.
Bei Nachweis eines hypogonadotropen Hypogonadismus sind weitere molekulargenetische Untersuchungen zu erwägen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es sich um eine oligogenetische Erkrankung handelt. Bei Untersuchung des FGF1-Gens, CHD7-Gens, GNRHR-Gens und des TACR-Gens können etwa bei 25% der Patienten Auffälligkeiten gefunden werden. Richtungsgebende Hinweise können klinische Besonderheiten bei zusätzlich vorliegender An- oder Hypoosmie geben. Synkinesien, Hörstörungen, Knochenanomalien, Zahnagenesien. Bei zusätzlichem massivem Übergewicht sind Leptin- und Leptinrezeptor-Gendefekte auszuschließen.
Bildgebende Verfahren.
Die Bestimmung des Knochenalters erfolgt anhand einer Röntgenaufnahme der linken Hand inklusive des distalen Drittels des Unterarms, üblicherweise nach der Methode von Greulich und Peil. Bei Nachweis eines hypogonadotropen Hypogonadismus sollte eine Magnetresonanztomographie des Gehirns mit besonderem Augenmerk auf die Hypothalamus-Hypophysen-Region zum Ausschluss einer ZNS-Läsion, Fehlbildung oder eines Tumors veranlasst werden.
Therapie. Konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, KEV.
Die KEV stellt eine Normvariante der Pubertät dar und bedarf bei psychosozial gut integrierten Jugendlichen keiner Therapie. Im Falle eines großen Leidensdrucks der Jugendlichen kann eine Pubertätsinduktion in die Wege geleitet werden. Mit einer Reduktion der Endlänge ist nicht zu rechnen. Jungen erhalten mit 50 mg bis 100 mg Depottestosteron intramuskulär, einmal monatlich über 3 bis 6 Monate. Bei Mädchen können täglich 0,2 Milligramm Östradiol-Valerat gegeben werden. In früheren Jahren wurden alternativ konjugierte Östrogene verwendet.
Praxistipp: Weder Östradiol-Valerat-Tropfen noch Testosteronampullen in einer Dosierung von 50 oder 100 Milligramm stehen zur Verfügung. Östradiol-Valerat-Tropfen können über spezielle Versandapotheken hergestellt werden. Bei den Jungen muss leider der Rest der Ampulle verworfen werden. Pubertas tarda.
Neben der Behandlung möglicher chronischen Grunderkrankungen ist für eine ausreichende Versorgung mit Sexualsteroiden für die entsprechende körperliche Entwicklung, die Knochenmineralisation und das Entgegenwirken der Entwicklung einer Osteoporose zu sorgen. Die Sexualsteroide sind stufenweise zu steigern, um durch eine zu schnelle Dosissteigerung einen vorzeitigen Schluss der Epiphysenfugen und somit eine reduzierte Endlänge zu vermeiden und den optimalen Pubertätswachstumsschub zu erzielen. Bei den Mädchen wird die physiologische Östrogen- und Gestagensekretion über den Pubertätsverlauf mittels Hormonersatztherapie nachgeahmt, um eine zeitgerechte Ausprägung der Pubertätsmerkmale zu erreichen und den Uterus auf eine spätere Fertilität vorzubereiten.
Jungen.
Zur Behandlung steht Testosteron in der Tat in 250 Milligramm Ampullen zur Verfügung. Beginn der Pubertätsinduktion während der ersten 6 Monate mit 50 Milligramm Testoviron-Depot pro Monat intramuskulär. Erhöhung ab dem 6. Monat auf 100 Milligramm pro Monat. Beibehaltung mindestens über das erste Behandlungsjahr. Individuelle Wahl des Zeitpunkts der weiteren Steigerung auf die Erwachsenendosis 250 Milligramm alle 3 bis 4 Wochen. Nach Erreichen des männlichen Habitus individuelle dauerhafte Hormonersatztherapie, monatliche Testosteroninjektionen, Testosteronpflaster, tägliche Testosteronsalbenanwendung, Einsatz von Langzeitdepotpräparaten.
Mädchen.
Pubertätsinduktion bei gesichertem Hypogonadismus mit 0,2 Milligramm Östradiol-Valerat täglich über 6 Monate. Im 6. bis 12. Monat Steigerung der Dosis auf 0,5 Milligramm Östradiol-Valerat täglich. Im 2. Jahr Erhöhung der Östradiol-Valerat-Dosis auf 1,0 bis 1,5 Milligramm pro Tag. Zusätzlich Erweiterung der Therapie um ein Gestagen, zum Beispiel Retroprogesteron, 10 Milligramm von Tag 14 bis Tag 25 jeden Monat. Ab dem 3. Jahr Möglichkeit des Übergangs auf die Erwachsenendosierung von 2,0 Milligramm Östradiol-Valerat täglich und zusätzlich Retroprogesteron, 10 Milligramm von Tag 14 bis Tag 25. Alternativ für das Retroprogesteron sind Chlormadinonacetat oder Metroxyprogesteronacetat einsetzbar. Beibehaltung der Medikation als dauerhafte Hormonersatztherapie, alternativ Umstellung auf ein geeignetes orales Kontrazeptivum.
Alternative Behandlung.
Die Behandlung eines hypogonadotropen Hypogonadismus kann bei hypothalamisch bedingter Ursache durch pulsatile LHRH-Gabe mittels Pumpe erfolgen. Seit 2012 steht Lutropulse 3,2 Milligramm zur Verfügung. Eine Induktion der Pubertät und Fortführung bis zum Erreichen adulter Spermiogenese und Kryokonservierung ist möglich. Danach wäre auf eine Hormonersatztherapie mit Testosteron überzugehen. Alternativ kann dies auch durch eine kombinierte HCG- und RHFSH-Injektionstherapie erreicht werden. Diese Therapien sind aufwendig, deshalb werden sie zur Pubertätsprotektion oder vorübergehend im Falle eines aktuellen Kinderwunsches eingesetzt. Bei Mädchen stellt eine alternative Behandlungsoption bei intaktem Ovar ebenfalls eine Kombinationstherapie aus HCG und RHFSH dar, sodass die Ovarien nicht nur zur Produktion von Östradiol, sondern auch zur Bildung von Follikeln angeregt werden. Bisher gibt es mit dieser Art der Entwicklungstherapie bei Mädchen allerdings wenig Erfahrung.
Fazit:
Das Auftreten sekundärer Geschlechtsmerkmale vor dem 8. Geburtstag bei Mädchen und vor dem 9. Geburtstag bei Jungen bedarf immer einer diagnostischen Abklärung. Eine weiterführende Diagnostik bei ausbleibender Pubertätsentwicklung ist ab einem Alter von etwa 13,5 Jahren bei Mädchen und 14,5 Jahren bei Jungen notwendig. Jedem Stehenbleiben der Pubertätsentwicklung von mehr als 1,5 Jahren muss nachgegangen werden. Eine verzögerte Pubertätsentwicklung geht häufig auch mit einer Wachstumsstörung einher. Die häufigste Ursache für eine verspätete Pubertätsentwicklung ist die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung. Perzentilenabweichendes Wachstum bedarf einer Abklärung.